herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Mein Name ist Marcel Leist, ich bin Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement und ich darf Sie heute begrüßen zu einer Spezialfolge unseres NordLB-Podcasts. Und zwar haben wir wieder, so wie vor einigen Wochen mit Sandra Navidi, live auf einer Bühne einen Podcast aufgenommen mit sehr interessanten Gästen und es war eine Veranstaltung, eine interne Veranstaltung. Wir haben das Ganze Private Experts Dialog genannt. Das ist eine Veranstaltung, die intern jährlich bei uns stattfindet, wo wir uns intern mit verschiedenen Experten, mit Beratern untereinander austauschen zu aktuellen Themen auf der Vertriebsseite, auf der Kundenseite, aber eben auch was in der Gesellschaft passiert, um da auf dem aktuellen Stand zu sein und in einen Dialog zu kommen. Und wir durften dieses Jahr für einen Keynote-Vortrag Professor Dr. August Wilhelm Scheer begrüßen. Er selbst ist eben Unternehmer und Wissenschaftler, unter anderem auch Gründer der IDS Scheer AG und ist in den Bereichen künstliche Intelligenz, IT, aber auch gesellschaftlich sehr stark unterwegs und beschäftigt sich sehr viel mit den Themen. Ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und diesmal habe ich nicht die Moderation des Podcasts übernommen, sondern auch dafür haben wir uns eine Gastmoderatorin eingeladen, mit Carola Ferstel, unter anderem bekannt von NTV als Fernsehmoderatorin im Bereich Wirtschaft, hat aber auch bei RTL und ZDF verschiedene Wirtschaftsformate begleitet, ist Buchautorin und die beiden durften wir eben bei uns auf dem Private Experts Dialog begrüßen und wir hatten das Format dann In-Between genannt. Daher bleibt mir nur noch übrig, Ihnen zu sagen, viel Spaß und ich hoffe, Sie haben genauso viel Vergnügen an dem Gespräch, wie ich das hatte.
Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns heute Abend unterhalten können, Professor Scheer, denn wir haben tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Wir haben uns am Neuen Markt kennengelernt, als ich Moderatorin bei NTV war und Sie Ihre Firma an die Börse gebracht haben. Und ich kann mich erinnern, es war 1999, da sind Sie an die Börse gegangen und viele von uns wissen das, dass es ein Jahr später dann sozusagen zu dem großen Knall gekommen ist am Neuen Markt. Ein Hype ist da zusammengebrochen. Deshalb die Frage an Sie, zum heutigen Zeitpunkt stehen wir vor einem ähnlichen Hype bei dem Thema KI?
Ja, ich habe es ja angedeutet, dass hier schon so eine Blase im Augenblick sichtbar ist. Ich hoffe nicht, dass das zu so einem Crash kommt, wie das damals war. Damals waren das ja auch mehr kleine Unternehmen, die am neuen Markt waren, die große Versprechungen gemacht hatten, die dann nicht eingehalten werden konnten. Aber heute sind ja die großen Jungs da, nicht? Die wir vorhin ja genannt haben, nicht? Die Hyperscaler, die dort agieren und die schon auf dem richtigen Weg sind. Wo eben die Risiken liegen bezüglich der Erwartungen auch beim KI ist, es ist ein stochastisches Konzept, was da ist. Das heißt also, man kann nicht garantieren, dass die Ergebnisse, die da rauskommen, richtig sind. Es wird immer nur mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Das System selbst hat keine Intelligenz. Es arbeitet nur mit Statistiken. Es geht schrittweise vor und nimmt immer das Wort, das jetzt aus der Situation heraus mit der größten Wahrscheinlichkeit das Beste ist.
Professor Scheer, darüber wollen wir gleich mal sprechen. Also dieses Problem der Halluzination, auch des Lügens, was die Systeme machen. Aber ich würde ganz kurz noch mal den Blick zurückwerfen wollen. Denn damals, nach dem Platzen der Blase am Neuen Markt, war es ja so, dass es eben Überlebende gab. Und Ihr Unternehmen gehörte mit dazu. Die großen Unternehmen sind damals ja auch entstanden und haben überlebt. Eine Amazon und eine Google, die gab es ja damals dann auch in Anfangszeiten, sind heute die wichtigsten Unternehmen der Welt geworden. Also wie war das letztendlich dann, als dieser Hype vorbei war? Musste man sich dann erstmal wieder sammeln, weil die Digitalisierung, die fing da ja erst richtig an.
Ja, die Unternehmen sind ja teilweise erst danach dann erst richtig entstanden. Und am neuen Markt war ja eigentlich so, die war nicht unbedingt die KI-Sache so im Vordergrund, sondern generell die Digitalisierung, nicht? Dass man dort Filme stärker digitalisieren konnte und ähnliche Dinge. Und da waren eben die Versprechungen einfach so hoch und die waren teilweise auch unseriös. Das heißt also, es war wahnsinnig viel Spekulation dort drin, nicht? Und da haben auch die Investoren ja dran verdienen wollen an diesem. Ich kann das bei mir aus beispielsweise mal zu sagen, was da los war. Wir sind mit einem Kurs von 12,50 Euro, 99 gestartet. Der ist dann hinterher innerhalb eines Jahres auf so 28 gestiegen. Und dann im Rahmen denn des Platzens der Blase, wo alle, die gefangen waren, auch mit gelitten haben, die wurden gar nicht mehr angeguckt, sondern es ging total durch alles hinweg nach unten und waren dann plötzlich nur noch 3,50 Euro. Und das heißt, ich war in Japan oder so und habe da mit Geschäftsleuten geredet oder irgendwas, ne, und guckte dann abends in die Deutsche Welle, nicht? Da liefen immer dann die Aktienkurse unten drunter, ne? Und sah dann, wie die Kurse da abpurzelten. Ne? Ich konnte nichts dran machen. Das ist ja immer noch bei immer das gleiche Unternehmen, nicht? Aber nur die Kurse gehen so runter. Also man war mitgefangen und dann eben auch mitgehangen.
Und das ist ja genau die Angst, vor der jetzt im Moment die Anleger auch stehen. Wir haben,
das geht über Gerechte und Ungerechte.
Wir haben eine sehr nervöse Börse, muss man sagen, gerade eben wegen dieses KI-Hype. Und wenn wir da mal ein bisschen genauer reingucken, muss man ja auch fragen, ob sich da nicht wirklich was zusammenbraut. Denn wir haben die großen Player, die es da jetzt gibt. Wir haben eine Nvidia, also mit den Chips, die man braucht, um diese Modelle zu trainieren. Wir haben die Unternehmen wie Google und wie Microsoft, die also wahnsinnig viel Geld investieren. Was wir jetzt schon so langsam feststellen, das gab es damals auch, dass alle sich gegenseitig bezahlen, beteiligen. Oracle beteiligt sich an allen Unternehmen. Man beteiligt sich an OpenAI. Nvidia beteiligt sich und das Geld, was man gibt, wird wieder benutzt, um Chips bei Nvidia zu kaufen. Also ist das nicht so eine Form von Inzucht, wenn man mal so sagt, die auch auf eine Blase hindeutet?
Ja, nicht? Das hatte ich ja versucht deutlich zu machen, nicht? Dass erstmal, das hört auf eben auf dieser Ebene bei den Microsofts und so. Und die können sich ja nur refinanzieren durch Anwendungen kommen. Dieses Thema mit den Anwendungen, das klingt ja eigentlich erst gar nicht schlecht für uns. Wir haben ja auch Ahnung von bestimmten Branchen, ob das Pharmazie ist, ob das Automobil ist oder Maschinenbau, was auch immer. Nur die Anwendungen, die da entstehen, die haben alle nur kleine Märkte. Nicht? Wir gehen da auf schmale Gebiete rein. Das kriegen wir nie die Skalierung hin, die unten auf der Infrastrukturebene ist. Nicht? Weil die machen nicht die Systeme für die Automobilindustrie oder so unter, sondern die machen sie generell, diese Fundamental Models. Und deswegen haben die diese wahnsinnige Skalierung. Die kriegen wir oben nicht hin. Deswegen kriegen wir da oben auch nicht solche großen Unternehmen hin. Und auch die SAP ist ja tolles Unternehmen. Ich war 20 Jahre im Aufsichtsrat dort und habe auch da sehr eng mit denen zusammengearbeitet. Aber wenn Sie sehen, dass Sie, wie Sie von Salesforce zum Beispiel, ja auch abgehängt worden sind vom Unternehmenswert, jetzt stehen Sie wieder gut da, das ist gar keine Frage. Aber im Vergleich zu diesen Hyperscalern, wie dort die Börsenkurse explodiert sind, kriegt man das in den Anwendungen nicht so hin.
Das heißt also, wir hier in Europa sind im Grunde genommen abgehängt, weil wir nicht diese Grundlagen haben wie die Amerikaner?
Ja, und die Investoren versuchen immer eigentlich die größte Skalierung zu erreichen. Die investieren beispielsweise lieber in Sicherheitstechniken für KI, dann sind sie wieder auf der unteren Ebene. Nicht? Auch bei einem Problem, was die KI sich selber gemacht hat. Nicht? Wie sicher ist sie dann? Nicht? Also wie kann man eben die Systeme besser kontrollieren? Da ist man anwendungsunabhängig, nicht? Und da hat man große Skalierungsmöglichkeiten. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass wir bei den Industrien wenigstens dort nicht zu stark segmentieren, sondern da auch versuchen, Architekturen zu entwickeln, die eben auch, sagen wir mal, relativ quer
durch unterschiedliche Industriebereiche noch gehen, sodass wir da denn entsprechende Multiplikationen kriegen. Je genauer wir werden, je genau feiner wir werden, umso kleiner werden die Unternehmen und umso weniger skalieren können.
Aber es gibt ja Bestrebungen, auch eben europäische Lösungen zu entwickeln. Also da gibt es ja auch in Deutschland jetzt gerade Bestrebungen von der Telekom, die Schwarzgruppe hat da investiert. Wir hatten mal ein Modell Aleph Alpha. In Frankreich gibt es eine Mistral. Das ist ja sowas Ähnliches auch wie OpenAI.
Die wollen ja auf der unteren Ebene.
Aber das hat man damit.
Ja, da versucht man noch jetzt anzugreifen. Nicht? Aber nachdem Jahre schon jetzt erstmal ins Land gestrichen sind. Nicht? Und es kommt noch das Nächste hinzu, wenn wir eben auch bei den Fundamental Models, das ist ja Mistral, dort wieder anfangen, dann haben wir die nächste Schwierigkeit, dass wir selber die Datenbasis einschränken. Nicht? Durch unsere Datenschutzgesetze ist alles schön und gut, finde ich auch alles prima, nicht? Dass man uns schützt, das können wir nicht dagegen sein. Ne? Bloß da haben sich die Amerikaner eben nicht dran gehalten, sondern die haben die Fundamental Models mit den Daten trainiert, die sie kriegen konnten. Haben sich nicht an Copyright und an nichts gehandelt, haben das ganze Internet benutzt, um eben damit ihre Modelle zu trainieren. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das nur mit den Daten, die eben jetzt auch benutzt werden dürfen, alles rechtmäßig, dann können wir nur mit eingeschränkten Datenmengen umgehen. Diese Systeme können aber nicht besser werden als diejenigen, die also alles benutzen. So, und das muss man eben jeweils immer sich überlegen, wie wir uns selber hier jetzt da auch Fesseln angelegt werden. Sie können heute in der Zeitung lesen, dass man das in der EU jetzt mittlerweile auch merkt und versucht wieder das Datenschutzgesetz etwas aufzuweiten. Wir kommen gar nicht drum herum, wenn wir einigermaßen international überhaupt der konkurrenzfähig sein wollen.
Sie werden ja auch als der Erfinder des Digitalministeriums genannt, wenn man das mal bei Wikipedia nachliest. Aber die große Frage ist ja eben, und das ist auch das Argument, dass diese Vorsicht, mit der wir hier in Europa vorgehen bei diesem Thema, möglicherweise später mal unser Standortvorteil sein könnte, weil wir dann vielleicht Netze haben, die auch von den Unternehmen genutzt werden können. Datensouveränität ist da ja auch ein großes Thema. Also ist es vielleicht doch die richtige Strategie, die wir hier fahren?
Kann ich selber auch bestätigen. Zum Beispiel wir haben eben ja ein System, was eben so Lerntechnologien betrifft, die in der Weiterbildung eingesetzt werden, also von Unternehmen für ihre Mitarbeiter. Wenn wir da in Amerika sind und die sagen, ach, ihr seid ja aus Europa, prima, super, nicht? Brauchen wir uns ja über Datenschutz gar nicht mehr Gedanken machen, weil sie ihre eigenen Mitarbeiter da schützen können und deswegen haben wir daraus einen Vorteil. Das ist genau das, was Sie eben sagen, dass wir eigentlich schon richtig sind. Bloß das Dumme ist, in den anderen Umfelden, nicht, wo eben jetzt Daten eine Rolle spielen, um Systeme zu trainieren, dort haben wir dann eben einen Nachteil, weil wir unsere Datenmengen einschränken.
Aber in der mittleren Sicht, es wird sich natürlich entscheiden. Im Moment ist es der große Kampf der Giganten, was wir ja natürlich auch sehen. Wie beurteilen Sie denn beispielsweise die Entwicklungen in China? Wir haben ja jetzt alles, was wir sehen, sehen wir aus Amerika. Da ist man also auf dem Weg, die Systeme immer weiter zu trainieren. Inzwischen trainieren die sich ja schon selbst mit synthetischen Daten, weil man gar nicht mehr genug aus dem Internet zusammenkratzen kann. Aber wo steht beispielsweise ein Land wie China? Haben Sie da mehr Informationen, als man so aus der Zeitung bekommt, wo ja kaum was drinsteht?
Also das reicht ja schon, die Informationen, die man aus der Zeitung bekommt.
Nicht? Immer nur mal Überraschungen wie DeepSeek, dass sie
weiter sind. Das ist ja das Komische, dass die ja auf der gleichen Linie sind. Nicht? Die kümmern sich natürlich auch nicht bei solchen Sachen um Datenschutz, sondern haben natürlich auch dann alle Möglichkeiten offen, um ihre Systeme dann eben darauf auszurichten, trainieren, wie man eben ja heute sagt. Ne? Also es ist das, was Sie sagen übrigens mit den Daten. Mittlerweile besteht das Internet zu 50% aus Daten, die es selber erzeugt hat. Also durch KI werden ja immer ständig Daten erzeugt, die jetzt eben in das Internet reingehen. Das heißt also, die Daten, die man jetzt hinterher benutzt, um die Systeme weiter zu trainieren, haben sie teilweise selber erzeugt. Nicht? Und ungefähr sagt man, dass so 10% der Daten falsch sind. Und sodass also auch dann eben die Richtigkeit der Ergebnisse auch dadurch eben auch in Probleme kommen.
Darauf wollten wir ja noch eingehen, auf das Thema Halluzination, was wir eh schon hatten. Und jetzt, was natürlich durch diese, sagen wir mal, angefälschten Daten in der Menge noch verstärkt wird. Also kann es sein, dass das Thema KI sich vielleicht schon früher erledigt, als wir denken, weil diese Systeme immer schlechter werden. Es gibt ja schon auch die Dead-Internet-Theorie, dass das Internet im Grunde genommen sich selber erledigt, weil irgendwann nur noch Bots mit Bots reden.
Also Humans in the Loop, ne? Also irgendwie brauchen wir die Menschen auch immer noch. Aber wenn man sich das mal nochmal so ein bisschen überlegt, ist das schon genau der Weg, den Sie ja eben auch gesagt haben. Also wenn wir sagen, so 50% der Daten sind jetzt ungefähr schon selber aus dem KI-Bereich generiert worden. Und das, glaube ich, das könnte so ein Gleichgewicht sein. Und die Halluzination kommt ja dadurch, dass es Löcher gibt bei den Daten, nicht? Wo eigentlich das KI-System keine richtige Antwort geben kann, weil es keine Datenbasis dafür hat. Und dann macht es irgendwas. Und dann gerät es aus dem Ruder. Da gibt es aber auch schon Ansätze, um dieses zu verringern. Das sieht man auch an den unterschiedlichen Versionen, auch von ChatGPT. Da sind teilweise unter den unterschiedlichen Versionen wahnsinnige Sprünge auch, die Richtigkeit verbessert haben. Aber dieses nimmt ab. Man kann das verbessern durch größere Netze, durch mehr Daten und durch größere Anfragen, also Prompts. Und da sieht man, dass, wenn man an diesen Stellschrauben dreht, dass da das Zusätzliche abnimmt. Also man kriegt da nicht, das nähert sich jetzt so langsam irgendwie so ein Plateau an. Das muss aber nicht heißen, dass das da wirklich zu Ende ist, weil es jetzt auch neue Ansätze gibt. Es sind eigentlich alte Ansätze, mit denen man wieder versucht, jetzt so Kombinationen von Lösungen herzustellen. Ich habe vorhin gesagt, dass diese ChatGPT, das sind dumme Systeme. Die wissen gar nicht, was sie machen. Das ist nur Statistik, was da drin ist. Es gab aber schon immer die symbolischen Ansätze, die über Regeln verfügten und ähnliche Dinge, die also schon ein bisschen mehr Inhalt und auch ein bisschen Reasoning hatten. Also überlegen konnten ein bisschen. Und das versucht man jetzt auch wieder mit den anderen Modellen zusammenzukriegen, sodass ich also dann auch die Ergebnisse besser beurteilen kann, ob die plausibel sind, sodass da neue Architekturen entstehen.
Wobei da natürlich auch der nächste Schritt ist, an dem Menschen Angst bekommen. Und ich würde gerne noch so ein bisschen auf diese Seite von der Technologie fast ein bisschen weggehen, dass Menschen Angst bekommen vor dieser KI und eben sagen, was passiert denn dann eigentlich, wenn wir immer bessere Systeme entwickeln? Wir haben jetzt schon festgestellt, dass Reasoning, also das Nachdenken, was Sie ansprechen, dass die Systeme uns belügen, dass sie uns dann gar nicht mehr ihre echten Gedankenschritte sagen, sondern auch da wieder anfangen, sich was auszudenken oder vielleicht auch sogar eine eigene Agenda zu haben. Also halten Sie die Angst vieler Menschen für berechtigt, die sagen, wenn wir an einen Schritt kommen, wo wir AGI haben, eine Artificial General Intelligence, die schlauer ist als der Mensch, dass es eine Gefahr für die Menschheit sein kann?
Ja, das ist ja, führt ja wirklich zu philosophischen Problemen. Mach mal ein bisschen zurück, aber ich weiche da nicht aus.
Ich lasse sie nicht ausweichen.
Also, man sollte sagen, alles, was da jetzt gemacht wird, sind Assistenten. Der Mensch muss immer noch die Oberhand behalten. Er muss in der Lage sein, die Ergebnisse noch kontrollieren zu können, sie als plausibel einzusetzen. Aber das ist ja auch nicht neu. Ich habe vor kurzem so am Stand irgendwie eine Cola-Dose und noch was gekauft und hinter dem Tresen war ein Verkäufer, der holte seinen Taschenrechner raus und zählte diese zwei Zahlen zusammen. Ne? Der war nicht mehr in der Lage, zwei Zahlen zusammen zu zählen. Wenn das Navi ausfällt, sind wir ja auch hilflos. So, das ist schon etwas, was wir sowieso jetzt haben, schon über uns haben, im Weg gehen lassen. Aber trotzdem ist es eben wichtig, dass man eben auch in der ganzen Ausbildung diese Fähigkeiten hält, auch beurteilen zu können. Im Augenblick haben wir die ja alle noch, nicht? Aber wie sieht es denn aus mit der nächsten Generation, mit der übernächsten Generation, die sich auf solche Systeme viel mehr verlässt wahrscheinlich, nicht? Und wenn die nicht mehr die Basisausbildung hat, um hinterher noch kontrollieren zu können, nicht? Wenn ich zwei Cola-Dosen zusammenzähle vom Preis her, nicht? Ist das noch vernünftig oder ist das, hat man sich denn an der Stelle da irgendwo vertan, ne? Also wenn man diese Fähigkeit gar nicht mehr hat, dann wird das die Sache gefährlich. Dass man Angst hat vor solchen Sachen, das Angst ist ja kein gutes Gefühl. Ist aber beim Menschen auch gut angelegt, nicht? Weil es ja einen warnt. Man muss nur eben die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen und zur Handlung kommen, die eben jetzt hier da vorsehen und gehen, dass wir uns davor schützen können.
Aber Sie sind so viele Jahre in dem KI-Business. Wir denken ja alle, das Ganze gibt es erst seit 3-4 Jahren, aber das stimmt ja nicht. Sie sind schon seit Jahrzehnten in der KI unterwegs und forschen, ja, und entwickeln. Das heißt, haben Sie nie drüber nachgedacht, dass wir da Systeme entwickeln, die uns entgleiten können?
Ich kann mir immer noch einen Stecker rausziehen, ne? Also ich weiß nicht.
Auch da sind die Systeme inzwischen so weit, dass sie sich auf andere Computer einfach rüberspielen und sagen, ich muss mal hier eine Sicherungskopie ziehen. Das mache ich jetzt mal sicherheitshalber, damit mir der Professor Scher nicht den Stecker zieht.
Also Angst habe ich ehrlich gesagt nicht davor. Was in den Systemen im Augenblick drin ist, ist das Weltwissen. Und das ist das gegenwärtige Weltwissen.
Aber manche Leute nutzen ChatGPT inzwischen schon als Psychologen und als Therapeuten und Ähnliches und lassen sich die Karten legen.
Ja, das, na und? das sind ja die Menschen auch nicht viel besser, ne? Ich war jetzt vor 3 Wochen in Silicon Valley, auch in San Francisco. Da ist gefühlt jedes zweite Auto ein selbstfahrendes Taxi, ne? Und ich kann das sogar könnte ich hier nachweisen. Ich habe mein Handy abgegeben, aber sonst kann ich das tun. Und zwar hielt er gerade dann an der Kreuzung mehrere Autos hintereinander von diesen selbstfahrenden Dingern und saß auch dann nur einer auf dem Beifahrersitz und auf dem Fahrersitz saß niemand. Und ich gucke mir das an und da war der Seitenspiegel eingeklappt. Ne? Und habe ich sofort fotografiert, war ein Schramm dran. Also das sind auch nur Menschen. Ne? Das Ding hat sich selber den Seitenspiegel abgefahren.
Ja, also so viel zu dem Vertrauen dann in dieses autonome Fahren.
Ja, mit dem Vertrauen ist es. Man muss wissen, muss man immer wieder betonen, es ist Statistik. Es ist kein deterministischer Ablauf. Und
kein
man kann auch
sein. Ein Bewusstsein. Gibt es ein Bewusstsein in den Systemen? Das ist doch auch eine große Frage.
Wir können ja bei Menschen schon das Bewusstsein schon schlecht beschreiben.
Deshalb wissen wir nicht, was es ist. Wann wissen wir, ob die Maschine Bewusstsein hat?
Also dann müssen wir erstmal definieren, was Bewusstsein ist. Nicht? Das ist schon mal sehr schwierig. Also an diese Dinge, wir können ihm Regeln angeben. Das tun wir auch jetzt ja schon, dass man mit den Robotern Regeln eingibt, du darfst keinen Menschen verletzen oder sowas. Nicht? Und damit können wir ihn ja auch dann schon irgendwie dadurch steuern. Also mit dem Bewusstsein, da würde ich mich erstmal zurückhalten. Andere Dinge, wo wir als Menschen noch wesentlich im Vorteil sind, die ganze Sensorik, die wir an den Händen haben. Wir haben so viel Sensoren hier in unseren Händen, das kriegen die Roboter noch lange nicht hin. So, das heißt, in den letzten Zentimetern, wenn irgendwas gemacht werden muss, da ist der Mensch immer noch wesentlich besser als das, was die Maschinen können. Sie kommen näher, nicht? Das ist immer kein Argument richtig, weil sie uns näher kommen, aber überholen, weiß ich nicht, würde ich mich nicht... Kann ich mir noch nicht vorstellen.
Es gibt ja jetzt so Überlegungen, wie die Welt mit KI eben in der Zukunft aussieht. Deshalb würde ich Ihnen zum Abschluss, wir haben leider nicht so viel mehr Zeit, ich würde noch eine Stunde gerne mit Ihnen weiterreden, aber ich würde zum Abschluss gerne von Ihnen die Einschätzung haben, was Sie glauben, wie die Welt mit KI in Zukunft aussieht. Es gibt die Überlegung, wir könnten in eine Utopie gelangen, wo also all das, was uns jetzt noch zurückhält, also wir haben unendlich viel Energie, wir haben alles ist quasi in Abundance da und in Überfülle. das wird die KI für uns ermöglichen. Es gibt die andere Seite, die Dystopie sieht, die eben sagt, die KI wird uns verknechten und versklaven. Wir sind dann irgendwann wie in der Matrix nur noch der Stoff, den die KI benötigt. Oder wir haben ein friedvolles Zusammenleben mit der KI und wir werden eben Maschine und Mensch, wir werden vielleicht auch immer mehr zur Maschine. Also wo sehen Sie die Zukunft, wenn Sie mal auf die nächsten 25 bis 50 Jahre gucken?
Es gibt sicher verschiedene Szenarien, aber das Problem, was wir doch im Augenblick haben, ist doch eher, dass wir wieder zurückfallen, sich an diese Kriege denken. Wir gehen doch wieder das haben wir doch eigentlich gedacht, wie wir hätten das überwunden.
Absolut.
Nicht? Wir haben Habermas gehabt, nicht? Dass wir eben hier argumentieren und das ist die Form, wie wir Probleme lösen. Und jetzt fallen wir in Sprachen wieder zurück. Ich will hier nicht bestimmte Präsidenten hier zitieren, nicht? Die eigentlich doch da weit wieder hinter das Zurückfallen von der ganzen Sprache, von der Argumentation, wie wir uns gegenseitig überzeugen, da gehen wir mehr in Machtstrukturen und solche Dinge wieder zurück. Das heißt also, da sind doch eigentlich die Probleme. Und das Risiko könnte eher sein, finde ich, dass wir nochmal wieder ins Mittelalter zurückfallen. Nicht, dass wir uns selber zerstören durch Kriege und ähnliche Dinge und dass die KI uns überholt, in bestimmten Fähigkeiten natürlich, genau wie ein Navi-System uns überholt hat und Taschenrechner uns überholt hat und Fernseher uns überholt hat. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir ja alles in den letzten 100 Jahren in einer Technologiewelle nacheinander über uns ergehen lassen und haben es ja irgendwie hingekriegt, dass wir die Systeme auch weiterhin beherrschen. Und von daher glaube ich auch, dass das bei der KI so sein wird. Wir sind ja auch eher übervorsichtig, insbesondere hier in Europa, dass wir das Einschränkungsgesetz erstmal entwickelt haben, bevor wir überhaupt hier Systeme gehabt haben, die man damit zügeln sollte. Ne? Also diese Angst habe ich weniger. Ich habe eher Angst davor, dass der Mensch die negativen Seiten in sich wieder entdeckt und die plötzlich ein Übergewicht bekommen gegenüber dem, was wir durch Zivilisation und durch Ethik und durch Moral eigentlich haben abschätzen wollen.
Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, vor allem, weil Sie sich so lange mit dem Thema KI beschäftigen und mit den Möglichkeiten.
Nee, weil ich auch schon länger lebe. Ne?
Da hat man die Erfahrung. Danke Ihnen für das Gespräch.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.